Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zum Geek Talk 43 im Jahr 2012. Heute Abend mit dabei, eine kleine Runde, ist der...
Ja, der Tobi. Wir sind heute zu zweit in unserer Podcast-Ecke, Studio, Garage, Keller oder Iglo, wie auch immer.
Wie man das nennen will, genau.
Genau, und mangels Themen oder mangels aktueller Themen haben wir uns gedacht, wir machen mal so einen kleinen Jahresrückblick. Wir sind im November und ich denke, wir fangen mal damit an, so ein bisschen auf unser Podcaster-Jahr zurückzublicken. Zwei alte Herren schauen auf das vergangene Jahr zurück.
Och. Ja, was hatten wir dieses Jahr? Der Geek Talk hat neu gestartet im Februar von diesem Jahr. Märzen? Februar? Mein Gott. Irgendwann in Anfang dieses Jahres. Auf jeden Fall. Und ja, hat sich relativ schnell, relativ toll entwickelt. Also wir sind ja da von 5 Hörern auf 20 gekommen, mittlerweile, glaube ich. Nee, Quatsch. Also von den Zuhörerzahlen sind wir wirklich, ja, ich darf sagen, begeistert. Mir gefällt's. Und ja, wie haben wir uns sonst entwickelt? Tobi?
Ja, wir haben uns ja von einem klassischen Podcast, der ja ganz am Anfang eine ganz andere Konstellation hatte, mit zwei Personen zu einem großen Gruppenpodcast entwickelt, mit relativ dynamischem Team. Also ich glaube, wir waren noch nie ganz komplett. Ne? Das ist selten, dass wir mal ganz komplett sind. Ne?
Wir hatten es, glaube ich, an einer der allerersten Folgen mal drin, wo wir alle drin waren. Und damals hatten wir auch extrem Mühe noch mit der Audioqualität und zusätzlich da alle dabei waren. Aber sonst ist es richtig so. Vor allem in der letzten Zeit war es doch immer wieder mal ein bisschen enger. Oder wie soll ich sagen, ein bisschen kleinere Podcasts auf jeden Fall.
Ja, aber trotz alledem, wir haben es geschafft, dass wir bisher keine Folge ausfallen lassen mussten. Das ist schon mal eine Leistung, da bin ich schon mal ganz stolz drauf.
Ich auch in der Tat. Wir haben wirklich jetzt seit dem Neustart geschafft, jede Woche zu senden. Es gab es mal, dass ein Tag nachher kam oder so, aber wir haben es geschafft, wirklich jede Woche was zu bringen. Und das natürlich nicht, und da vielleicht noch den Link zur Hörsuppe zu machen, nicht ohne, dass wir natürlich durch unsere Backup-Aufnahmen.
Das hat richtig, genau. Und wir haben ja dann so ein paar, sagen wir mal, nicht zeitkritische Themen angefasst, die jetzt nicht unbedingt sehr zeitnah gesendet werden müssten, wie zum Beispiel die Backup-Folge. Nicht nur die Backup-Folge an sich, sondern auch die thematische Backup-Folge.
Genau.
Und die NAS-Folge, wo wir über NAS-Systeme oder NAS-Systeme gesprochen haben, die war ja eigentlich auch so von den Download-Zahlen mit eines der größten, ne? Die beiden Folgen, also die monothematischen Themen. Ne?
Die haben wirklich über die Stränge geschlagen, dreimal so viel wie die erfolgreichste Einzelfolge. Ja, also wirklich richtig schön erfolgreich. Und da sieht man auch, wie wichtig doch das Thema ist oder vor allem, wie interessiert die Leute daran sind. Wir haben dann auch bemerkt, dass auf diversen Plattformen darüber gesprochen wurde, über die Folge oder auch geschrieben worden. In Foren wurden wir darauf hingewiesen, wo wir auch heute noch mehrere hundert Hörer immer wieder reinkriegen über dieses Thema.
Ja, vor allem ist es ja auch ein Thema, was wir auch plattformübergreifend behandelt haben. Also wir haben jetzt ja nicht nur rein in die Windows oder in die Apple Szene geschaut bezüglich des NAS-Systems, sondern wirklich, wir haben jetzt ja die ganzen Plattformen damit abgedeckt, weil wir ja wirklich uns auch Systeme ausgesucht haben, die auch plattformübergreifend funktionieren. Und deswegen denke ich, ist diese Folge auch so beliebt, weil wir da nicht nur eine spezielle Gruppe angesprochen haben.
Das gleiche ja bei der NAS-Folge, sprich da vor allem Fokus Synology, da ist natürlich ganz extrem, ist ja wirklich auch von Android, von iOS, von Mac, von Windows überall auszunutzen. Das, wie du sagst, genau, wirklich sehr offen gehalten.
Der Blick über den Tellerrand wurde uns ja auch heute ist der 27., wo wir die Aufnahme hier in den Kasten bringen sozusagen, wurde uns ja auch positiv in einer Folge bestätigt, dass die das ganz gut finden, dass wir über den Tellerrand rausschauen und nicht nur so in eine Ecke blicken, Mir wird ja immer vorgeworfen, dass ich so verblendeter Apple-Fanboy bin. Aber da möchte ich nochmal ein Wort an das Folgequatsch-Team richten. Da habt ihr vielleicht nicht alle Folgen vom Geek Talk gehört, wo ich dabei war, weil es gab auch schon ein paar sehr kritische Worte, die ich in Richtung Kalifornien geschmissen habe.
Sehr kritische Worte, ja.
Richtig, genau. Und
berechtigterweise.
Ja, meistens.
Immer wieder.
Und also ich bin nicht so verblendet, wie man so den Eindruck von mir hat. Also vielleicht dann nochmal ein paar Folgen nachhören, an das Team von Vollgequatscht, wo ich dann nochmal etwas über Apple, mein Bestes zum Thema Apple gebe.
Sehr gerne. Ich möchte gerne auf die Folge, die war ja wirklich nicht viel vor unserer Aufnahme, gerne dann auch in der nächsten Woche noch ein bisschen eingehen, wenn andere Teammitglieder dabei sind.
Okay. Nee, ich habe es mir heute live angehört. Es hat gerade zeitlich gepasst und habe mir das mal live gegeben. War im Prinzip eine schöne Folge und wir sind auch ganz gut dabei weggekommen, fand ich ganz okay. Bloß teilweise etwas zu oberflächlich recherchiert, muss ich mal so ganz subjektiv, objektiv, wie man es nennen mag. Vielleicht hätten sie ein paar mehr Folgen von uns hören sollen, weil es gab so den Eindruck, dass das Team nicht so ganz mitbekommen hat, dass wir doch mehr als nur drei Leute sind. Es war immer nur die Rede von dir, von meiner Person und von Nadine.
Genau.
Und wir sind doch ein wirklich größeres Team. Und die komplette Zusammensetzung von unserem Team macht wohl auch den Erfolg aus, dass wir so stabil senden können. Weil es meistens so ist, wenn der eine keine Zeit hat, dann hat der andere Zeit. Und so ergibt sich ein relativ lückenloses Sendeprinzip oder
genau.
Wie auch immer.
Da möchte ich vielleicht noch an unsere vorletzte Folge anknüpfen. Da wir ja auch, wir haben mit ein bisschen größeren Team gestartet und auch die eine oder andere verloren haben oder nicht mehr dabei haben auf beruflichen Gründen, nochmals den Aufruf, dass sich da gerne Leute melden dürfen. Wir haben schon einige Mails bekommen und sind gespannt, was sich da noch so zusammentragen kann.
Ja, natürlich möchten wir auch nochmal dazu sagen, dass nicht jeder, der sich jetzt bei uns meldet, sofort einfach ins Team aufgenommen wird. Es muss natürlich auch erstmal geschaut werden, wie passt es von der Chemie her. Man kann da jetzt nicht gleich sagen, okay, yippie, du machst mit, du hast dich gemeldet. Das kann auch sein, dass man dann eventuell mit einer Absage rechnen muss. Also wir wollen jetzt hier nicht zu viel Euphorie versprühen.
Genau, also ich hoffe, ich habe es so rübergebracht in den Mails. Ich habe relativ zeitnah den Ganzen geantwortet und gesagt, dass ich das Ganze noch intern anschauen muss, weil wir doch einige Anfragen bekommen haben und schauen, wie das geht. Und ja, wir sind gespannt.
Ja, also so viel kann ich schon mal verraten. Wir werden demnächst ein Teammitglied dazu bekommen, was lange Zeit in der Podcaster-Szene sehr aktiv war. Dann etwas stiller war und jetzt wieder durchstarten wird und das wird bei uns quasi das Comeback feiern in der Podcaster-Szene und ich bin sehr froh, dass ich das Teammitglied gewinnen konnte für dieses Projekt und der ein oder andere wird ihn kennen und wird sich freuen, dass man wieder seine Stimme hört.
Da bin ich auch sehr froh und sehr glücklich über diesen Neuzugang.
Wir wollen ja noch nicht alles verraten, aber
eines nach dem anderen.
Wir wollen es spannend machen, genau.
Würde ich mal sagen, so gegen Ende der Woche mal auf unsere Teammitgliederseite schauen. Vielleicht lüftet sich da schon etwas ein bisschen.
Ja, wenn alles klappt, wird er nächste Woche auch schon im Podcast dabei sein. Ich hatte vorhin mit ihm noch kurz korrespondiert und ist zu 95% hat er mir grünes Licht gegeben.
Das klingt doch schon mal gut.
Genau, dann haben wir endlich wieder Verstärkung aus deutschen Landen.
Unser europäischer Tech-Podcast. Da fehlt immer noch der, oder besser gesagt, die Österreicherin.
Ja, das wird sich finden. Wir haben ja 2013 noch einiges auf der Agenda, was wir angehen wollen und angehen müssen.
Genau.
Aber kommt Zeit, kommt Rat und kommen neue Ideen.
Genau, und vor allem Richtung 2013, es sind noch einige Sonderfolgen in Planung. Sobald das alte Jahr durch ist, denke ich mal auch von deiner Seite, Tobi, wird es dann auch da terminlich wieder ein bisschen flexibler sein.
Hoffe ich hoffe mal, ja. Termine sind im Moment ja zum Jahresende immer, immer schlecht. Jahresendbuchhaltung und naja, wenn man selbstständig ist, dann ist man immer selbst und ständig. Ne?
Da kämpft ja schon der Normalo, also nicht respektierlich gemeint, der Privatmensch schon gegen Ende Jahr mit terminlichen Schwierigkeiten. Und bei Selbstständigen, was ich früher auch mal war, kenne ich das nur zu gut, deshalb.
Ja, und es ist ja auch de facto so, dass man effektiv nur bis zum 20. Dezember wirklich was erledigen kann und danach ist quasi tote Hose. Danach ist vorbei, ja. Effektiv noch was zu tun. Ne?
Genau.
Naja, gut. Ja, nochmal zum Jahresrückblick. Du hast es gerade so schön erwähnt. Der Europäische Tech-Podcast. Wir haben ja dann endlich einen Jingle bekommen.
Genau.
Das war so eigentlich mein persönlicher Reichsparteitag, hätte ich bald gesagt. da hat ja denn der werte Holger Klein, eines der größten deutschen Podcaster, uns einen Jingle eingesprochen. Da sind wir eigentlich sehr stolz drauf. Ich glaube, wir haben schon 2500 Mal gesagt, herzlichen Dank, aber wir sagen nochmal Danke. Wir wollen das nochmal in die Erinnerung bringen, so Jahresrückblick technisch. Das war so mein Geek Talk Highlight des Jahres, also jetzt auf den Podcast bezogen.
Ich freue mich jedes Mal immer wieder, die ganzen verschiedenen Files durchzuhören und auch dieser Zwischenruf, hört mehr Geek Talk.
Hört mehr Geek Talk.
Haben wir übrigens schon mehrfach eine Rückmeldung bekommen, das wird in Zukunft ein bisschen leiser sein. Der eine oder andere hat es da ein bisschen in die Ohren gehauen, habe ich gehört.
Naja gut, es gibt Podcasts, da soll man bei Einschlafen, das ist schon im Titel drin, und es gibt Podcasts, da soll man bei Aufwachen, also es ist für alle Hörer gesorgt.
Das ist so, und da wir eine gemütliche Runde sind, wie wir heute gehört haben, ja, passt es ja auch zwischendurch.
Ja, wir sind sehr sachlich und sehr gemütlich. Wir sind nicht die Entertainer. Aber gut, okay, wir sind ein Tech-Podcast und wir machen ja kein Entertainment. Was sind denn so deine Wünsche, die du so im nächsten Jahr hast, was das Projekt Geek Talk betrifft? Du als Macher und die Kraft des Podcasts, wie uns heute noch so gesagt worden ist von den Kollegen.
Ja, was wünsche ich mir? Also generell, da ja wirklich die Besucherzahlen richtig schön angestiegen sind, gerne ein bisschen mehr Feedback, ein bisschen mehr Interaktion von den Hörern. Wir bekommen immer wieder mal einen Kommentar, 2, 3, 4, 5, manchmal bei den Sonderfolgen gab es ein paar mehr. Da würde ich mich generell mehr auf Feedback von unseren Hörern freuen. Vielleicht, Tobi, können wir da was ändern, dass wir außerhalb der Kommentarfunktion und über Twitter haben wir auch schon ein paar Mal was bekommen, dass wir da noch mehr Möglichkeiten schaffen könnten?
Vielleicht die Idee, in Zukunft oder im neuen Jahr oder wie auch immer mit Audiokommentaren zu arbeiten, wenn da die Hörerschaft bereit wäre, uns so ein bisschen Audio-Feedback zu geben, um auch so ein bisschen Interaktivität in die Sendung reinzubringen. Das wäre vielleicht noch eine Idee, die man verwirklichen könnte. Das gibt ja einige Podcasts, die damit arbeiten, und da klappt das ja auch ganz gut, mehr oder weniger. Dass man dann quasi auch so Fragestellungen reinbekommt via Audiokommentar, oder dass das belebt, sage ich mal, die Sendung noch so ein bisschen.
Das wäre eine gute Idee, denke ich doch auch. Ja, das werde ich mir gleich mal notieren.
Generell habe ich festgestellt, dass viele Leute bei Podcasts, egal wie groß oder wie beliebt der Podcast ist, sehr wenig kommentieren auf dem Blog. Die haben das abonniert in ihrem Podcatcher, die hören sich das an und dann war es das letztendlich. Sind sehr selten dazu bereit, irgendwie Kommentare abzugeben in irgendeiner Form.
Ich habe es von mehreren Hörern, die ich mal angefragt habe, mitbekommen. Da vielfach hören sie es auf dem Weg zur Arbeit, im Zug, im Auto, und da nebenbei noch irgendwie dann die Seite aufzurufen. Bis sie das hingekriegt haben, müssen sie wieder umsteigen oder sonst irgendetwas. Ist generell ein bisschen so bei Podcasts, wenn man ja ein bisschen rumhört und schaut.
Richtig, genau. Und wenn sie dann irgendwann mal dran denken, ja, dann ist es vielleicht schon zu alt und dann haben sie gar keine Lust mehr, einen Kommentar zu schreiben oder haben vergessen, was sie schreiben wollten.
Da muss ich selber auch, das kenne ich von mir selber, vorgestern habe ich einen Podcast gehört, Inserio, und habe mir da, wollte was schreiben. Ich war im Auto unterwegs, also meine Frau hat mich rumgefahren. Und als ich wieder zu Hause war, habe ich vergessen, mein genialen Satz, den ich da reinbringen wollte, habe ich vergessen. Mist. Also ich kann es nachempfinden.
Ja, da habe ich mittlerweile eine ganz tolle Idee, oder was heißt Idee? Das ist, die Idee ist so einfach. Ich habe jetzt einfach einen Rekorder, also einen Soundrekorder installiert und ich auf meinem iPhone und nehme dann einfach eine, ja, die Sprachdatei oder nehme einfach dann eine Sprachnotiz auf. Das ist so simpel und man vergisst es halt nicht.
Das ist eine sehr gute Idee. Ich bin meist mit Frau und Kindern unterwegs, da ist es ein bisschen schwieriger, aber hatte ich früher auch im Auto, als ich noch selber rumgefahren bin. Da hatte ich immer so ein digitalen Aufnahmegerät dabei, vor iPhone-Zeit noch, und da habe ich meine Ideen immer kurz drauf gesprochen. Das ist wirklich eine gute Idee. Aber kommt ein bisschen komisch, wenn du das im Zug machst, so denke ich doch mal.
Och, ja, okay. Da muss man entweder so selbstbewusst sein, dass das vollkommen egal ist.
Siri, bitte? Nee.
Ja, aber da muss man halt ja die Scheu überwinden. Aber gut, wenn jeder in sein Aufnahmegerät da reinspricht, das wäre dann auch ein bisschen strange, ja, stimmt schon.
Genau. Aber ja, mal schauen. Also ich würde mich einfach generell darauf freuen, genauso wie auf Feedback bei iTunes und bei sonstigen Podcast-Verzeichnissen. Dort kann man ja uns bewerten. Also wenn ihr findet, dass wir das Ganze extrem schlecht machen, dürft ihr das gerne auch sagen. Wenn ihr findet, dass wir das ein bisschen besser oder sogar gut machen, würden wir uns auch freuen. Egal ob Sternchenbewertung oder auch ein Text dazu.
Ja, oftmals ist ja konstruktive Kritik viel wichtiger, als wenn man jetzt nur schreibt, ja, ihr seid toll, ihr seid schön, das hört man natürlich auch gerne. Aber Frage, man kann sich ja nur verbessern, wenn man jetzt einen konstruktiven Vorschlag bekommt, den man dann auch irgendwie versucht umzusetzen. Aber wie gesagt, nicht einfach nur schreiben, ihr seid scheiße, das bringt uns auch nicht weiter.
Genauso gut wie einfach genau eine Lobhudelei.
Wenn schon inhaltliche Tipps, wo man sagen kann, das war jetzt nicht so toll oder das war jetzt doof, das war jetzt nicht gut recherchiert, dass man auch an seinen Fehlern dementsprechend ja, wachsen kann oder sich verbessern kann. Mhm. Wie gesagt, ja, uns fällt das Wissen auch nicht zu und wir haben auch Fehler und verbreiten teilweise auch Fehler und Halbwissen. Das geben wir auch zu. Wie gesagt, man kann nicht alles wissen.
Es gab ja auch die eine oder andere Ausgabe, wo ich im Nachhinein, so einen Tag, zwei später, auch in den Shownotes, also auf dem geektalk.ch-Blog, gewisse Dinge nachgebessert habe, wo wir über was gesprochen haben, was ganz neu und aktuell war, teilweise gerade über Twitter reinkam. Und da hat sich das im Nachhinein anders rausgestellt. Und da habe ich auch versucht, ein bisschen zu korrigieren.
Mhm. Gut. Ja, das sollte man. Ich versuche dann auch, also das habe ich mir auch vorgenommen für das nächste Jahr, mir dann gleich mal eine Notiz zu machen, dass ich dann das nochmal in der nächsten Folge erwähne. Es gibt so einen Podcast, der macht das auch immer. Der sagt immer nur, jetzt müssen wir nochmal was richtigstellen, was wir in der letzten Folge falsch berichtet haben.
Hatten wir ganz zu Beginn mal so im Plan drin?
Ja, man verliert sich ja dann irgendwie so ein bisschen, ne?
Genau, ja.
Und ohne Notizmanagement ist man ja auch irgendwie aufgeschmissen. Also ich muss mir jedes bisschen aufschreiben.
Das kenne ich. Da kommt wieder das, wie hast du ja am Anfang gesagt, unser junges Alter.
Ja, man merkt es langsam.
In der Tat, ja. Und ich hoffe an die drei, wo ich mich speziell erinnern mag, dass das, was sie uns angekreidet hatten, dass das gebessert hat. Da bin ich gespannt. Vielleicht können sie wieder mal ein Mail schreiben. Würde ich mich doch freuen.
Ja, ich meine, gut, man kann es nicht jedem recht machen, das ist ganz einfach so. Und man kann auch nicht mit jeder Sendung jeden Geschmack treffen. Es gibt Sendungen, die sind inhaltlich sehr massenkompatibel, die gefallen halt sehr vielen, und es gibt Sendungen, die gefallen halt sehr wenigen Leuten. Und bei den Sendungen, wo man selbst denkt, sie waren nicht gut, die kommen komischerweise am besten an. Und bei den Sendungen, wo man ein sehr gutes Gefühl hat, die kommen schlecht an. Also das ist immer sehr merkwürdig. Also,
das hatten wir ein paar Mal dieses Jahr, wo du und ich das Gefühl hatten, nee, nicht diese Woche, gleich wieder vergessen. Und dann ging es ab wie nichts.
Ja, das ist halt so. Man kann, das ist auch tagesformbedingt, und wir wollen ja kein Radio machen, wir sind ein Podcast, wir emittieren ja keine Radiosender und wir sind auch keine Radiomoderatoren. Da gibt es andere Podcasts, die gerne Radiosender wären.
Soll es geben.
Soll es geben, ja. Das ist für uns ein Hobby, wenn auch ein Hobby, was wir versuchen, sehr ernst zu nehmen und auch mit den Möglichkeiten, die uns gegeben sind, sehr ambitioniert zu gestalten. Und wir freuen uns, dass wir so viel Zuspruch haben und versuchen uns natürlich auch zu entwickeln. Und das können wir, wie gesagt, nur mit Feedback der Hörerschaft.
Genau, an dieser Stelle denke ich doch, schließen wir den Teil mit dem Geek Talk Jahresrückblick ab, und wir würden uns freuen, dass Hörer der ersten Stunde, aber auch solche, die uns erst bei Sommer oder im September begonnen haben zu hören, wenn die uns mal ein Feedback geben könnten, wie dass sie das gefunden haben. Sprich, richtig, unsere genau. Entwicklung.
Richtig.
Gibt es auf die Schnelle auch für diejenigen, die es auditiv machen wollen, eine Möglichkeit, wie wir es ihnen ermöglichen können, ohne da groß was einzurichten? Oder sollen wir uns auf die Kommentare und Mail Geschichten, Kontaktformular auf der Seite?
Naja, wenn du eine E-Mail-Adresse hast, die du uns jetzt hier offenbaren kannst, dann können uns die Hörer ja eine MP3-Datei schicken und die können wir dann dementsprechend in die Sendung nehmen. Das ist möglich.
Gut, dann würde ich sagen, ich richte sie noch ein, bevor ich die Sendung online stelle. feedback@geektalk.ch.
Genau, okay.
Ist das in Ordnung?
Und schreib dir eine Notiz, dass du die E-Mail-Adresse auch einrichten, dass du die auch einrichtest, dass die ins Leere läuft.
Gut, alles, was an geektalk.ch geht, landet bei mir, aber wie du in den Shownotes siehst, habe ich unten schon eine To-Do-Liste gemacht.
Okay, okay. Ich gucke nicht auf das Google Doc. Ich sitze im Dunkeln in meiner Podcast-Kleminate.
Dann habe ich es zumindest für mich im Kopf. Gut.
Stromsparen
ist angesagt.
Ja, okay. Gut. Ja, okay, dann haben wir die Hausmeisterei quasi abgeschlossen. Wir haben etwas auf uns selbst reflektiert, zurückgeblickt und wollen jetzt mal so ein bisschen in die technischen Dinge zurückgehen, was uns dieses Jahr so mitgenommen hat oder berührt hat oder was uns total egal war oder ja, was war denn so dein Highlight oder deine Highlights in diesem Jahr?
Es ist zwar noch nicht Ende Jahr, aber ich denke Ende November, und da kommt ja nicht mehr wirklich was ganz unglaublich Neues noch auf den Markt. Sprich, das, was ja nachher kommt, ist, wie es dann nach der CES, sprich Anfang Januar in Las Vegas. Was hat mich dieses Jahr? Gute Frage. Ich habe diverse Gadgets testen dürfen für Gadget Plaza. Und was hat mir da am besten gefallen? Also generell all die AirPlay-Produkte. Du bist ja auch ein bisschen Fan von AirPlay?
Ja, also ich habe ja schon einiges ver-AirPlayed, hätte ich bald gesagt. Also mein Haus ist ja relativ AirPlay-verseucht. Und ist einfach eine tolle Sache.
Eine einfache und tolle Geschichte, genau. Etwas, was man auf anderen Plattformen schon recht vermisst, denke ich doch.
Na gut, Microsoft ist ja jetzt so ein bisschen am Aufholen und versucht sich ja in diesem Bereich zu etablieren.
Smart Glass, ich bin sehr gespannt, ja.
Man will jetzt ja nicht nur Lobhudeleien auf die Apple-Welt ablassen.
Ja.
Ich denke, da gibt es auch bald andere Systeme, die so funktionieren werden. Und ich denke aber von der einfachen Installation und von der Handhabung ist AirPlay schon absolut führend, weil es läuft einfach reibungslos. Du musst da keine großen Treiber installieren, du musst keine Einstellungen vornehmen. Es geht einfach so, wie man sich's vorstellt. Man drückt ein Knöpfchen und connectet sich und dann wird das Ding über AirPlay gestreamt und es funktioniert.
Genau, also zu dem Bereich Microsoft komme ich dann noch auf den Ausblick auf 2013. Da kommt was Lustiges, was Interessantes auf mich zu. Da freue ich mich schon. Ja, generell gibt es ja auch für andere Devices dann die Bluetooth-Streaming-Geschichten. Es gibt ja auch einige Gerätschaften, die einfach den Bluetooth-Streaming unterstützen. Das kannst du ja dann auch von Android aus und so weiter machen. Halt nicht ganz immer so schön und elegant gelöst wie bei AirPlay, aber auch das wird ja kommen. Google ist da ja dran. Aber was hat mir am besten gefallen? Von den ganzen Gadgets? Sehr schwierig zu sagen.
Ja, weil es gibt ja auch so viele Kategorien. Man kann ja jetzt nicht sagen, das ist das Gadget, was über alles steht letztendlich. Da müsste man schon mehrere nennen. Also ich könnte mich jetzt auch nicht festlegen.
Also ich würde mich jetzt gerade in die Kategorien, wie ich es auf dem Blog habe, stürzen, sprich Smartphone, Tablet, Media Center, E-Book-Reader und Zubehör. Ich müsste es fast so aufteilen, um das Ganze ein bisschen kategorisieren können.
Ja, richtig, genau.
Ja, was hat mir gefallen? Also auf der Android-Seite zum Beispiel ein Huawei-Smartphone. Kennt man gar nicht so groß, aber das S&P1, das lag genial in der Hand. Das hat ein cooles Gewicht. Es war Plastik, aber doch, also Polycarbonat, aber doch wirkt es recht, wie soll ich sagen, wertvoll oder wertig, besser gesagt. Und was hat mir da gefallen? Das iPhone 5, ich habe es mir nicht groß angeschaut, weil ich habe zu viel Angst, dass ich es mir dann kaufe. Bei mir ist ja erst beim 5S wieder so weit, dass ich upgrade. Und Tablet-Geschichten, da hatte ich einige. Nexus 10 und iPad Mini gefallen mir irgendwie. So.
Mhm. Ja. Ja, also beim iPad Mini würde ich auch sagen, dass das im Tablet-Bereich eigentlich dieses Jahr für mich die Überraschung war. Also bei der Ankündigung war ich jetzt nicht so euphorisch, muss ich sagen, dass ich jetzt sagen würde, oh, ich muss es jetzt unbedingt haben. Ich habe es mir halt nur gekauft, weil es jetzt die neue Apple-Kategorie vom Formfaktor her war.
Genau.
Und jetzt möchte ich das Ding nicht mehr hergeben. Und selbst diese in Anführungsstrichen bescheidene Auflösung von 1024x768, das ist mir jetzt vollkommen egal, weil für mich ist das Gerät oder was das Gerät ausmacht, das Gewicht. Und das Gerät definiert sich nicht durch Auflösung und durch ein Retina-Display oder sonstige Geschichten. Das definiert sich durch das Gewicht und die Größe. Wie der Name schon sagt, iPad Mini.
Genau.
Und das wird absolut erfüllt. Und seitdem ich dieses Ding habe, sage ich mal, ist das iPad 3 sehr, sehr ins Hintertreffen geraten bei mir vom Anwendungsfall. Also ich würde fast schon so weit gehen, ich bräuchte gar kein iPad 3 für das, was ich persönlich mache. Wer jetzt natürlich Hardcore-Spieler ist und braucht wirklich die Leistung, der müsste sich ein iPad 3 oder respektive ein iPad 4 anschaffen. Aber für die normalen Dinge wie E-Mail, Websurfen, irgendwelche E-Paper-Dokumente konsumieren, ist das absolut genial, weil es ja so super leicht ist, handlich ist und man es noch eher mitnehmen kann als das Dreier. Also das ist wirklich so das total leichte,
dünne
Handgepäck.
Ne? Ja. Ich wollte nicht allzu groß loben in dem Sinn zu Beginn, weil wie soll ich sagen? Ich werde sonst immer so als Apple-Fanboy verschrien.
Oh, das kenne ich irgendwo, ja.
Irgendwo ganz schön, ja, denke ich doch. Bei mir ist sicherlich die Riesen-Euphorie in dem Sinn auch, weil mein iPhone für circa 3 Wochen in Reparatur ist. Freitag sollte es wieder hier sein. Ich habe zwar alte iPhones, aber ich wollte nicht auf das 3GS zurückgehen. Und deshalb, weil ich aktuell bin ich mit einem Android, mit dem HTC One X, ein schönes, ein geniales Gerät, aber ich werde einfach nicht warm mit Android auf dem Smartphone, habe ich unglaublich Mühe damit oder ich tue mich schwierig damit. Und mir fehlt halt die ganze iCloud, sprich die Bilder, welche ich mache, die gleich überall sind. Sicherlich, ich mache es auf dem Android-Device, es geht über die Dropbox und von da dann in iPhoto und in Aperture. Aber es sind Umwege. Und was ich ganz arg vermisse in letzter Zeit, da bei mir Twitter sehr enorm Probleme hat mit den DMs, bin ich auf iMessage gegangen und ich habe jetzt ganz viele Leute, Blogger-Kollegen, die zwar eher Android-orientiert sind, aber alle auch irgendwie iMessage haben. Und da bin ich auf iMessage umgeswitcht und das geht auf dem Android nicht. Und deshalb, das Android, das bleibt immer wieder liegen. Im Büro oder irgendwo und das iPad Mini kommt überall mit.
Ja, das ist ja das Problem, wenn man in diesem Ökosystem drinne steckt, dann ist man auch nicht mehr so ganz objektiv. Wir sind halt in der Apple-Welt und wir kommunizieren auch mit Leuten, die Apple-Geräte haben und wir sind halt nicht in der Android-Welt. Dann ist es natürlich ganz einfach zu sagen, okay, da ist meine Peer-Group, da bewege ich mich drinne und dann sagt man automatisch, okay, ich werde mit Android nicht so warm. Wenn wir jetzt vielleicht totale Android-Fanboys wären, dann wäre das genau andersrum, ganz klar.
Genau, oder Windows.
Wir versuchen zwar, die Geräte zu bewerten und uns mit den Geräten zu beschäftigen, mit Android-Geräten, damit man jetzt nicht total verblendet ist und vielleicht doch über den Tellerrand rausschaut, aber so eine gewisse Subjektivität steckt doch bei uns beiden eigentlich mit drin, dass wir doch eher in die Apple-Welt tendieren, wenn man
total,
so ganz ehrlich
ist. Total, ganz sicherlich, ja. Und eben, ich nehme an, ich würde mich auch irgendwie, ich meine, ich habe mich früher auch mit den alten Nokia-Betriebssystemen, also auf den Symbian, auseinandergesetzt und ich konnte es bedienen und für mich war es damals das Einfachste und Beste, was es gab. Also es ist ja immer da, wo du dich drin befindest. Der Mensch ist so, ist ein Gewohnheitstier und kommt nicht gut darüber hinweg.
Ja, und es läuft ja auch stabil. Würde mich jetzt die ganze Apple-Welt so sehr enttäuschen, dass ich nur mit denen Probleme hätte und nicht produktiv sein könnte und meine Aufgaben damit nicht erledigen könnte, dann würde ich natürlich auch schon sagen, ich schaue mich mal nach einer anderen Plattform um. Aber es funktioniert ja, das, was ich mit tun möchte, geht. Und warum soll ich denn wechseln? Ich gucke es mir gerne an, vergleiche und merke dann, an einigen Stellen ist es vielleicht sogar besser. Aber an vielen Stellen, die für mich wichtig sind, ist es für mich persönlich. Also die Betonung liegt auf persönlich, genau. Ist es für mich schlechter. Mhm. Was für mich schlechter ist, kann für andere besser sein. Das ist halt immer
Geschmackssache.
Je nach Gusto, sage ich mal. Ne? Mhm. Und was ich halt auch festgestellt habe in den letzten Tagen, ich habe ja hier das Nexus 10 und das Nexus 7, dass die Updates auf 4.2, also das Nexus 10 wurde ja mit 4.2 ausgeliefert. Da muss ich mal wirklich ganz ehrlich sagen, also Project Butter, also die Butter ist da nicht mehr drin. Also die ist vom Brot, also da ist jetzt noch Margarine drauf. Das Ding ist langsam. Und ich gehe mal ganz stark von aus, es liegt nicht an der Hardware, weil die sehr potent ist.
Zumindest im Großen, ja, im
10. Richtig. Und auch beim Kleinen vermute ich es auch nicht, weil das Kleine war vorher auf 4.1 und seit dem Update ist da nur noch Margarine drin. Und nee.
Wenn der Tobi mir sagen kann, wie ich aus dem, wie heißt das schon wieder, Notizprogramm, wie ich da zurückgehen kann in Timeback, in Time Capsule. Ich habe eine 1,5-4 Seite große Android 4.2 Rant zusammengeschrieben und irgendwie, weiß nicht warum, ist nur noch der Titel da.
Okay, machen wir den mal off-air nach der Sendung.
Genau, aber da ich, also letzte Woche, wenn wir nicht die Vorstellungsrunde vom Luis gehabt hätten, hätte ich da wirklich am Stück einen riesen Rant rausgelassen und hätte dann mal gehört, was so ihr dazu sagt. Weil eben seit 4.2 beim Nexus 7 vor allem, unglaublich Apps, die abstürzen, und zwar Google-eigene Apps, nicht irgendwelche Third-Apps oder solche Geschichten. Und eben, ich habe schon drüber geblockt, die Butter, die ist irgendwie einfach verschwunden, geschmolzen, weggelassen, Rezept vergessen, keine Ahnung.
Ja, ich bin ja froh, dass ich nicht der Einzige bin, der das festgestellt hat. Nicht, dass es wieder heißt, ach, der bekloppte Apple-Fanboy, sondern dass es auch Leute oder andere Leute festgestellt haben. Ich habe es ja auch aus der Android-Welt gehört, dass es da wirklich sehr viele Probleme gibt.
Ja.
Und das ist vielleicht auch so das Problem von Android. Die brauchen sehr, sehr, sehr viel Leistung von der Hardware und schaffen es nicht unbedingt, effiziente Betriebssysteme auf den Markt zu bringen. Also die wirklich gut an der Hardware angepasst sind, ist ja auch nicht möglich. Sind wir wieder beim Thema Fragmentierung.
Ne? Genau.
Ja. Wie auch immer.
Also ich habe den ersten Blogpost darüber sehr verhalten geschrieben. Nicht wirklich mein Rant rausgelassen. Einfach so ein paar Punkte. Und daraufhin habe ich von einigen, vor allem Android-Nutzern, also wirklich Fanboys, habe ich Rückmeldung bekommen in den Kommentaren, gleich wie über Twitter und Facebook, dass wirklich unglaublich viele solche Fehler drin sind. Und irgendwie, für mich hat das so einen komischen Fadenbeigeschmack. Ich meine, Android 4.2 sollte ja an dem Montag, da wo auch das Windows Phone OS vorgestellt worden ist, vorgestellt werden. Und das Ganze mussten sie ja absagen wegen des Hurricanes. Und sie haben nicht irgendwie alternativ dann gesagt, gut, wir machen es in der Nachbarstadt oder irgend sowas. Und irgendwie kam das raus, weil jetzt gerade eine neue Gerätegeneration rauskam vor Weihnachten. Und irgendwie macht mir da der Eindruck, dass sie da einfach wirklich auf Biegen und Brechen was rausdrücken mussten. Weil mit 4.0 hat ja Android wirklich einen riesen Fortschritt gemacht, von der Optik, von der Bedienung her. Wo es auch mir leichter fällt, als Apple-Benutzer das Ganze zu bedienen. Auch mit 4.1 war ich relativ gut zufrieden. Für ein Android-Betriebssystem, aber seit 4.2 einfach unglaublich. Auch das 10er, es bleibt immer wieder hängen, komplett Abstürze und solche Geschichten.
Wobei das Nexus 10 jetzt nur von der Hardware betrachtet ein sehr, sehr schönes Gerät ist. Also finde ich großartig gestaltet und auch vom Design, und auch es ist extrem dünn. Und
das extrem dünne an den Rändern ist so faszinierend, ja.
Und auch allein die Einbringung der Lautsprecher, die Akustik ist sehr beeindruckend. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, da kann sich Apple eine Scheibe von abschneiden.
Du meinst mit den Stereo-Speakern im iPad Mini?
Zum Beispiel,
ja. Du hast es so schön gesagt, die Nase an den Lightning-Connector halten und dann hat man Stereo.
Richtig, genau.
Das ist wirklich so, also die Speaker, die sind genial. Es gibt aber auch da so ein paar Dinge, wie der Einschaltknopf. Ich kann es nicht nach links im Hochkantmodus halten, sonst schalte ich das die ganze Zeit ab, wenn ich tippe.
Das habe ich auch schon festgestellt. Ja,
also du musst immer nach rechts nehmen. Es sind so kleine Details, aber generell das Gerät, vor allem die Leistung, die ja da drin ist, die 2 GB RAM, also es gehört schon neben dem iPad Mini zu meinen Favoriten, wenn man jetzt das OS nicht nimmt.
Die Leistung ist okay, und die Hardware ist toll, keine Frage, bloß die Leistung, die einem vom Prozessor und vom Arbeitsspeicher gegeben ist, wird vom Betriebssystem nicht effizient genug ausgenutzt. Also das ist nach meiner Meinung nicht gut angepasst, jedenfalls in diesem aktuellen Stand der Technik, die wir jetzt in der Software haben. Und ich vermute mal, da wird es hoffentlich bald ein Update geben.
Da hoffen wir schwer, genau, schon dem Dezember wegen.
Ja, ich meine, ich kann mich ja bequem zurücklehnen, mir ist das egal, ich lebe in meiner kleinen Apple-Welt, aber...
Genau, es gibt ja ein paar andere.
Es gibt ja Leute, die nur auf Android unterwegs sind und die wirklich nur ein Tablet haben, und wenn du da wirklich mit diesem Gerät arbeiten musst, dann kann dir das schon auf den Keks gehen.
Denke ich doch auch, ja. Gut. Tablets, gibt sonst noch was du da erwähnen möchtest von diesem Jahr?
Ja, also für mich war das Nexus 7, das hatte ich ja relativ frisch und relativ neu, gleich wo es rauskam, gekauft, positiv, vor dem 4.2-Update, wie gesagt. Habe ich auch immer wieder gesagt, das ist ein tolles Gerät, auch für den Preis, da war ich begeistert und bin noch begeistert.
Hast du auch ein paar Mal hier erwähnt, genau.
Mhm. Richtig, nachdem natürlich das Mini kam, ist das ein bisschen in den Hinterhalt gekommen, mehr oder weniger. Aber man muss natürlich auch den Preis sehen. Und für das Geld absolut top.
In der Tat, ja. Ja, das Nexus 7 wurde auch degradiert. Da schaue ich aktuell nur noch Google Analytics Statistiken an. Ich habe ja für jedes meiner Tablets so irgendwelchen komischen Verwendungszwecke, wie wir vor ein paar Wochen gehört haben. Mein erstes Samsung-Tablet habe ich an die Wand genagelt als Uhr. Und das Touchpad ist für South Park zuständig. So bekommt...
Ja, das habe ich mit dem iPad 1 gemacht. Das habe ich fest an eine Wand montiert, an einem zentralen Punkt in der Wohnung, und mache dort meine komplette Steuerung für die Sonos-Systeme. Da habe ich eine Uhr drauf, da habe ich also so ein Multimedia-Center, mehr oder weniger so eine Steuerung. Weil um effektiv noch irgendwelche Anwendungen drauf zu fahren, ist das Gerät einfach nach meiner Meinung zu langsam. Aber um so ein Management-System zu haben, ist das ein Top-Gerät? Wenn ich es verkauft hätte, würde es nichts mehr vergeben. Also habe ich es an die Wand gehängt.
Da unser einer haben die Kleinen und ich habe einen Zweier so umfunktioniert. Die haben so einen Stands-Out, so einen Ständer, der beim Bett oder im Sofa hin tun kannst, der flexiblen Arm hat. Und da steuern wir das Ganze, das Sonos, wie aber auch die ganzen AirPlay-Systeme. Plus das, was von den NAS-Systemen auf dem Fernsehen gestreamt wird. Das wird da drüber gemacht. Das ist ein iPad 2 bei uns.
Ja gut, so verschwenderisch bin ich denn nicht. Da habe ich denn nur ein Einser genommen.
Gut, aber das ist doch noch eines der schönsten Tablets, irgendwie das Einser. Ich muss es immer wieder sagen, wenn ich es in der Hand halte. Irgendwie gefällt es mir einfach. Vor allem die Akkuleistung ist immer noch so genial.
Es ist nur zu schwer. Die Form ist toll, ist ein tolles Gerät, und aber es ist leider zu schwer. Aber mein Gott, es war das erste.
Genau, irgendwie muss man ja beginnen.
Es war das erste ernstzunehmende Tablet, sage ich mal. Und wenn man sich zurück erinnert, wann es rauskam und es gab nichts anderes, war das zu der Zeit
revolutionär.
Absolut, absolut toll.
Genau. Gut.
Deswegen kann ich es auch nicht verkaufen, weil es war mein erstes iPad und man hängt ja auch irgendwo emotional an dem Ding.
Geht mir gleich, deshalb. Aber zum Glück geben unsere Kleinen sehr, sehr Sorg zu dem. Und ich habe einige sehr stabile Hüllen, die ich zum Glück nicht wirklich nutzen muss. Für die Kleinen, außer wir gehen nach draußen da schon. Aber in der Wohnung sind sie sehr, sehr sorgfältig zu dem.
Na gut, da hast du ja Glück.
Es sieht immer noch aus wie neu, ja.
Okay.
Gut. Bereich Media Center. Du bist ja wie ich neben der Apple TV ein Fan von der Boxybox.
Ja, es gibt ja gewisse Sachen, die kann man halt nicht unbedingt so mit dem Apple TV veranstalten, ohne jetzt das Ding zu jailbreaken. Und da gibt es halt Alternativen und da habe ich so die Boxybox, sagen wir mal, im günstigen Bereich für mich entdeckt, für das, was sie halt kann.
Ne? Ja.
Oder für den Preis ist das für mich das Media Center überhaupt.
Genau, ist jetzt kein 2012er Produkt, aber dennoch, ich habe jetzt mittlerweile 16 verschiedene Media Center und für mich immer noch top von den ganzen. Eben, Preisklasse.
Also ganz so viel habe ich nicht, weil ich finde, es bringt nichts, sich da so stark zu verzetteln und man muss sich irgendwo so ein bisschen fokussieren und so ein bisschen Ordnung in seine IT-Struktur reinbringen.
Ach, was kommt man nicht alles zum Testen über? Ich habe ja nicht alle im Betrieb. Also bei uns sind es 3 Apple TVs, die angeschlossen sind, plus eben die Boxybox. Und das andere sind einfach Test-Devices, die ich austesten durfte.
Aber ja, also nicht mehr. Ich habe bei mir auch allgemein festgestellt, man muss doch oft seine Hardware konsolidieren, sage ich mal, weil man verfällt so in einen Management-Stress. Das heißt, man hat da seine ganzen NAS-Systeme und da das und da dieses. Und manchmal ist weniger doch mehr, um auch so ein bisschen Struktur in sein ganzes IT-Umfeld zu bekommen. Das, ich weiß, das sind jetzt Luxusprobleme, aber das sind Probleme, die einen schon umtreiben, sage ich mal.
Besonders so ein Tipp an die Ehemänner, wenn Ehefrauen im Spiel sind, weil wenn es da x verschiedene Dinge gibt und die nicht immer ganz so begeisterte Technikbegeisterte sind, dann kommt da schon mal, funktioniert ja nicht. Gut, nimm wieder die Apple TV, die tut.
Ja, das kann auch passieren, ja, aber teilweise muss ich mir schon hier Pläne machen, das klingt jetzt wieder so ein bisschen blöd, aber es ist so, wie hier welche Verdrahtungen, wie hier welche Verbindungen sind, damit ich selbst hier noch in meiner ganzen IT-Struktur durchsteige, das ist schon Management hier.
Das klingt, dann klingt meines auch blöd, ich habe auch Offline- und Online-Dinge, wo ich weiß, wie ich welches Gerät ansprechen kann.
Nein, ich habe hier so eine, also ganz früher, wo ich noch mehr mit Microsoft gearbeitet hatte, hatte ich dieses Visio Project, das war so ein Onigram-Programm, ja, wo ich man halt wirklich Ablaufpläne machen konnte. Da waren auch ganz tolle, viele schöne Symbole drin und da habe ich mir wirklich so ein A3-Dokument gestaltet, ja, über einen A3-Drucker dann schon ausgedruckt, wie welche Hardware in welcher Konstellation mit was zusammenhängt und das pflege ich oder das habe ich heute in abgeänderter Form so immer noch, dass ich wirklich einen genauen Plan meiner kompletten Netzwerkstruktur habe.
Das habe ich alles noch analog auf Papier.
Nee, ich pflege das ja, und date das halt immer ab.
Genau.
Aber letztendlich macht es ja auch jede Firma so, eine Netzwerkdokumentation zu haben. Und ich habe es halt privat
Inventur
auch so übertragen, damit ich auch weiß, wo welche Hardware steht. Dann ist das halt nochmal auch verknüpft mit, ich klicke dann einfach nur auf das Symbol und klicke dann gleichzeitig auch die hinterlegte Rechnung zu dem Produkt raus, wenn irgendwo ein Garantiefall ist. Es ist halt alles ein bisschen organisiert letztendlich bei mir.
Perfekt, ja.
Aber das ist halt vielleicht auch so ein kleiner Spleen.
Ja, Ordnung muss sein.
Ordnung ist das halbe Leben und ich lebe auf der anderen Seite, ich weiß.
Tja, nee, aber das machst du wirklich gut. Also von dem her, ich zeichne halt dann jedes Mal, ich liebe es, das Netzwerk, das eigene aufzuzeichnen und wenn was Neues dazukommt, dann zeichne ich es halt wieder auf. Irgendwie halt so ein Spinner eben.
Nee, das ist ganz normal. Das findet in jeder Firma statt. Und ob man jetzt ein privates Netzwerk dokumentiert oder ob das jetzt ein Firmennetzwerk ist, ist ja prinzipiell egal letztendlich. Mhm. Es erleichtert ja letztendlich auch die Arbeit.
Genau, eben, wenn du mal schnell
oder was... wenn die Fehlersuche beginnt, wo ist jetzt welches Kabel, wo geht jetzt welches Kabel lang, das ist ja alles dementsprechend, denn wenn es dokumentiert ist, leichter zu finden.
In der Tat, sobald es eben so ein bisschen ausartet wie bei uns beiden.
Och, da gibt es noch genug Bekloppte, die genauso sind wie wir.
Ja. In der Tat haben wir auch, Stefan hat ja auch viele Geräte, zum Beispiel.
Genau, und wer schreibt, der bleibt.
In der Tat. E-Book-Reader, liest du digitale Bücher? Liest du analoge Bücher?
Ich habe viele Fachbücher auf totem Baum, aber die, sagen wir mal, älterer Natur sind, die ja noch gelagert sind, aber ich lese eigentlich fast digital, also nur digital. Mhm.
Da gab es ja dieses Jahr verschiedene Kobo, gab es einen Reader, natürlich ganz groß Amazon, der neue Paperwhite, hast du den mal ausgetestet?
Den habe ich mir auch gekauft.
Hast du dir den auch gekauft? Liest du Paperwhite? Also in dem Fall über E-Book-Reader, spezielles E-Reader-Gerät in dem Fall?
Also wenn ich lese wirklich nur auf dem Paperwhite, also wenn ich wirklich konsumiere in schriftlicher Form auf größeren Mengen, dann lese ich halt dort. Und wenn ich wirklich irgendwelche technischen Dokumente habe oder wo viel Farbbilder drin sind letztendlich oder wo ich viel Grafik drin habe, dann schmeiße ich das aufs iPad letztendlich. Mhm. Es kommt halt immer darauf an, was man halt konsumieren will. Das ist die Frage.
Ja, bei mir ist ja seit ich den E-Reader habe, also den Kindle-Reader, seither lese ich fast ausschließlich nur noch auf dem iPad und iPhone teilweise sogar. Also kurz vor mir ins Bett gehen, lese ich immer noch ein paar Seiten auf dem iPhone.
Ja, iPhone ist mir ein bisschen zu klein, ne? Also für wirklich... um viel zu lesen. Also das ist nicht so...
Eben sind meistens so 5, 6 oder ein paar mehr Seiten, besser gesagt. Weil wenn ich da ein größeres Device, also das iPad oder iPad Mini hätte, dann würde ich die Frau aufwecken, weil ich lese dann meistens im Bett noch kurz ein paar Seiten. Mhm. Sonst eben schon, seit das iPad Mini da ist, ganz viel natürlich auf dem iPad Mini.
Ja, weil es neu ist, ne?
Weil es neu und eben, was mich halt wirklich fasziniert, ist neben dem Gewicht das Dünne. Das ist ja so unglaublich schön dünn irgendwie. Vor allem, wenn man es halt dann mit den anderen iPads vergleicht.
Und deswegen glaube ich auch, dass das nächste Gerät nicht unbedingt sofort Retina haben wird. Also ich glaube nicht, dass die zweite Generation sofort Retina bekommen wird, weil ich glaube nicht, dass die in diese Dünne mit der gleichen Akkulaufzeit das Ding unterbringen würden. Und dann würden sie sich wieder von diesem Mini-Aspekt von der Dicke her entfernen.
Das wäre wie vom 2 aufs 3er, wo es dann dicker geworden ist, wegen vor allem auch mehr Akku, ja.
Und ja, beim 2 auf 3er ist es vielleicht nicht so ins Gewicht gefallen, aber bei dem Mini, da wird doch jeder gleich drauf achten, jetzt ist es dicker geworden, nee, jetzt kaufe ich es mir jetzt doch nicht mehr. Und ich glaube, Apple wird das Update nur machen, wenn sie auch wirklich in exakt der gleichen Größe bleiben können.
Denke ich auch, weil sonst kommen ja auch die ganzen Geschichten, die ganzen Newsmeldungen, oh, dicker will ich nicht.
Dann kommen wieder die Kollegen, die einen Hass auf Apple haben und gefundenes fressen und ja, jetzt ist ja kein Mini mehr, jetzt ist ja Mini Max.
Genau.
Ja, nee, also ich glaube halt wirklich, entweder schaffen die es in der Zeit, das wirklich ein Retina-Display dort reinzubekommen, wo ich wirklich nicht glaube, dass das im Moment möglich ist. Aber
lass mal uns doch positiv überraschen.
Entzieht sich meiner Kenntnis oder sie warten halt wirklich noch ab, bis da wirklich
Möglichkeit besteht.
Richtig, genau. Mhm.
Gut, also haben wir den Punkt Reader, E-Reader auch abgeschlossen.
Genau.
Ja, in Sachen Zubehör, was haben wir da? Sicherlich zum einen die NAS-Systeme, hatten wir ja wie gesagt schon die Sonderfolge. Vielleicht an dieser Stelle auf geektalk.ch oben rechts ist ein Menüpunkt Empfehlungen und darunter ist ein Menüpunkt Sonderfolgen. Da habt ihr unsere ganzen Sonderfolgen zusammengefasst, unter anderem eben auch die NAS-Geschichte.
Richtig, genau. Ja, Stichwort Zubehör, da gibt es ja so viel, was man erwähnen könnte. ich habe mal den einen Tag darüber nachgedacht, was wäre jetzt für dich das Schlimmste, wenn sie dir irgendwie was aus deinem Netzwerk rausnehmen würden, wo du wirklich Probleme hättest. Und da wäre ich wirklich beim Synology, wenn sie mir das NAS-System da rausnehmen würden, das würde ich am meisten bemerken oder das würde mir am meisten fehlen. Mhm. Also da hat man sich so dran gewöhnt und man arbeitet so viel über dieses zentrale Datenmanagementsystem oder diesen zentralen Dreh- und Angelpunkt in seinem Netzwerk, dass man ohne das Ding nicht mehr, also dass ich nicht mehr so unbedingt so gut funktionieren würde, IT-technisch, wie ich vorher funktioniert habe.
Da geht es bei mir ähnlich. Das Synology, was ich habe, und auch das D-Link NAS, ohne die beiden könnte ich nicht mehr wirklich sein, weil ich immer mehr drauf gehe, die Daten zentral abzuspeichern, eben auszulagern von den Hauptsystemen oder von den Rechnern aus, wo ich arbeite, um eben auch von iPad und überall darauf zuzugreifen können.
Richtig, genau. Und man hat ja dann auch sich angewöhnt, gewisse Daten halt zu zentralisieren und dann hat man halt nicht mehr die Daten fragmentiert irgendwo in seinem Netzwerk auf irgendwelchen Rechnern rumliegen.
Der dann vielleicht nicht läuft, Sinn, genau.
Richtig, genau. Sinn und ja, der Sinn eines NAS-Systems ist ja wirklich, zentralisierte Daten zu haben. Und wenn dieses Herzstück aus dem Netzwerk rausgerissen wird, dann ist halt Ende im Gelände.
Das ist in der Tat so, ja. Und was mir sehr gut gefallen hat, da hatten wir aber auch schon einige Male drüber, der DR505.
Da wollte ich auch gerade noch einsteigen. Das klingt jetzt zwar sehr profan, aber es ist mein Netzwerk-Gadget des Jahres.
Ja, geht's mir
wirklich
genauso. Ich schreibe aktuell einen Artikel eben über den Endjahres, ähnlich wie wir es hier machen. Und da ist wirklich, wie du sagst, das NAS ist, um die Daten überall zugänglich zu machen. Wir haben ein Zimmer ganz hinten, welches hinter dem Bad ist. Und da ist irgendwas im Bad, ist irgendwas verbaut, was die Leitung nicht ganz durchlässt. Und da bin ich so froh um den DR505. Sehr, sehr praktisches Teil.
Ja, vor allen Dingen, das ist ein Repeater, der wirklich auch stabil funktioniert. Ich hatte schon viele andere Firmen im Einsatz, ich will jetzt ja keinen Namen nennen, den hat man konfiguriert und den hat man ans Strom gehängt, dann hat er funktioniert. Dann hat man ihn aber mal rausgenommen, hat ihn in die nächste Steckdose gesteckt, wo man aber genau weiß, man hat dort noch Empfang und dann musste man ihn wieder neu konfigurieren, dann hat er die Konfiguration vergessen. Das Ding läuft extrem stabil. Also ich hatte noch keinen Repeater, der auch plattformübergreifend funktioniert, also auch mit Fremdroutern funktioniert. Also das Ding läuft wunderbar. Ich hab ihn im Einsatz mit einer Fritzbox und das Ding funktioniert ohne Probleme, kein Stress, also beeindruckend. Und so viele Funktionen in ein Gerät zu implementieren, in dieser super Bauform, super kompakt, und zu diesem super tollen Preis. Also das ist für mich von D-Link also die Überraschung des Jahres gewesen. Es ist simpel und läuft super stabil.
Genau, Riesenlob an dieser Geschichte, an diesem Punkt, muss ich wirklich auch sagen. Das hat mich wirklich sehr überrascht, ja.
Ja, überhaupt D-Link hat sich in diesem Jahr wirklich mit einigen innovativen Produkten so auf den Markt getraut, in Anführungsstrichen. Also die waren ja vor einem oder bei anderthalb Jahren relativ unter dem Wahrnehmungsradar, aber jetzt kam so bei denen der Innovationsschub, da kamen so ein paar neue Sachen auf den Markt, also wie der 505 oder auch die ganzen Cloud-Systeme oder die ganzen
Cloud-Dienste,
neuen NAS-Systeme, richtig, die sie herausgebracht haben und auch wirklich in einem Preis, wo man sagen kann, es ist erschwinglich, aber von der Qualität und von der Usability in Ordnung, also es ist es hält sich gut die Waage.
Ja. Ja, da.
Weil nicht jeder braucht ein Synology-System mit 34 Millionen Möglichkeiten. Es gibt halt wirklich Leute, die wollen wirklich nur simpel ihre Daten aufspeichern, einen Cloud-Zugriff haben und nur gewisse elementare Dienste oder Sachen mit dem Gerät anstellen und brauchen nicht so ein aufgebohrtes High-End-NAS-System. Und dafür hat D-Link wirklich ein paar tolle Produkte am Markt.
Genau, da habe ich ja das DNS 320L, das Shared Center, testen dürfen. Und da habe ich auch geschrieben, es braucht wirklich, viele Leute brauchen nicht die ganzen extrem genialen Möglichkeiten, die Synology hat. Weil die sind einfach zufrieden, wenn sie irgendwo zentral ihre Filme oder Musik oder weiß ich was ablegen können. Und dennoch eben mit den ganzen Möglichkeiten rundherum doch Zugriff haben von überall aus.
Richtig, genau. Und auch die Möglichkeit der Apps, die es fürs iPad und iPhone gibt, das hat D-Link wirklich ganz gut erkannt, dass man auch diese ganzen Management-Tools, auch die Router mittlerweile, man kann halt wirklich die zentralen steuern und auch managen. Das hat D-Link wirklich ganz gut erkannt. Also ich glaube, die sind auf einem ganz guten Weg. Also wir können gespannt sein, was dann noch im Jahr 2013 auf uns zukommen wird.
Da kommen ein paar interessante Geschichten, ja. Bin ich mir sehr sicher. Ja.
Gut, ja. Dann haben wir so das allgemeine Zubehör auch abgehandelt.
Denke ich auch, ja. Kommt mir jetzt gerade nicht mehr so wirklich in Sinn, ja.
Ja, eigentlich mein Apple-Produkt des Jahres ist eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, gar nicht das iPad Mini, oder? Nee, eigentlich ist es mein MacBook Pro Retina.
Der 15er, oder du hast jetzt mittlerweile das 13er, oder?
Nee, um Gottes Willen, ich kaufe mir nicht das 13er. Den Fehler werde ich nicht tun, weil da ja die deutlich schlechtere Grafikkarte drin ist. Und du den ja nicht auf 16 GB Arbeitsspeicher erweitern kannst. Auch schon also bei 8 GB ist da ja Schluss.
Ja, stimmt. Ja. Und damit bist du richtig zufrieden.
Also bis jetzt kann ich sagen, ich hatte ja schon verdammt viel Apple-Produkte. aber es ist das beste Apple-Produkt, also jetzt nicht von den iOS-Geräten, sondern nur von den reinen Computern gesehen, der beste Apple-Computer, den ich je hatte.
Ja. Gut.
Also da bin ich, habe den ja sofort gekauft, wo er rauskam. Und bis jetzt hat er mich noch nicht einmal in irgendeiner Weise enttäuscht. Es gab ja dann dieses Problem, dass das Display Geisterbilder darstellte, dass es da einige Chargen gab, die wohl Probleme mit dem Display hatten. Das hat Apple ja auch relativ schnell gefixt und hat da ja auch ein Austauschprogramm gestartet. Aber da war ich zum Glück nicht mit konfrontiert mit diesem Problem. Und das Ding läuft stabil, läuft wunderbar, sehr performant. Ich bin begeistert.
Gut. Ich bin ein bisschen weggekommen von dem mobilen System, natürlich, da ich immer zu Hause bin. Und was ich mir vor kurzem bestellt habe, was jetzt nächstens auch eintreffen sollte, ist ein aktueller Mac Mini.
Also der 2012.
Der Late 2012.
Late 2012.
Genau.
Den habe ich mir auch dann nochmal zugelegt. auch nur aus dem Grund, ich wollte das Fusion 3-Fall testen. Und es gab ja noch kein iMac und iMac.
Seit heute ja klar, dass er ab übermorgen, 30. bestellbar.
Ja, aber so lange will man ja nicht auf eine neue Technologie von Apple warten.
Ja, wenn sie ja dann nicht wie bei anderen Herstellern gleich auf dem Markt ist.
Ja, aber dann dementsprechend, wenn sie da ist, ist sie dann aber auch in vernünftigen Stückzahlen zur Verfügung. Da sage ich jetzt mal, ne? Ja. Also in der heutigen Zeit, ne, auf einer Homepage einen Sold-Out-Button drauf zu machen. Ich weiß nicht, mein Nachbar würde sagen, wo leben wir denn eigentlich?
Das kann sich auch nur Google erlauben, oder doch nicht? Also ich meine, die Schlägehäme, die sind beträchtlich.
Ja gut, aber sie haben halt einen riesen Vorteil, zum Beispiel das Nexus 4 ist super günstig. Ja. Und deswegen sind wohl auch die User und die Nutzer so wohlwollend. Wäre das Produkt annähernd in dem Bereich, wo ein iPhone 5 wäre, dann glaube ich, dann würden die noch brutaler drauf einschlagen. Aber durch diesen super aggressiven Preis halten die Nutzer wohl noch die Füße still.
Denke ich doch auch, ja. Bin ich mal gespannt, wie das da weitergeht. Aber ja, Mac Mini, du hast, wegen dir habe ich kein Fusion Drive gekauft. Bin ich da immer noch richtig?
Naja, was viele ja gar nicht so wahrnehmen, was auch noch ein Tipp ist von meiner Seite her.
Tobis Tipp?
Ja, auch noch ein Jingle. Wenn man das Ding sich in der nackten Konfiguration kauft, also sprich der i5, 500 GB Festplatte, 4 GB RAM, die Version für 629 €, hat man die Möglichkeit, das Ding zu erweitern. Sprich, man kann es umbauen lassen bei einem autorisierten Apple-Händler und die Garantie läuft dann genauso weiter. Wenn man es selbst umbaut, verfällt die Garantie. Sprich, es gibt die Möglichkeit, eine SSD einbauen zu lassen und es gibt einen Einbaurahmen, wo man dementsprechend die alte Platte weiterverwenden kann. Das heißt, es wird sehr oft angenommen, also in meinem Bekanntenkreis haben sich viele diesen nackten, den Einsteiger Mac Mini gekauft, haben sich eine SSD gekauft und haben dementsprechend sich diesen Einbaurahmen reinsetzen lassen und haben eine SSD und die Platte, die vorher drin war, verwendet. Und das ist nach meiner Meinung im Moment die bessere Lösung, als sich dieses Fusion Drive zu nehmen. Das ist wiederum Ansichtssache. Bloß wenn ich mir heute die SSD-Preise anschaue, man kriegt von der Firma Crucial die M4, die sich auch sehr gut etabliert hat, auch von der Performance und von der Haltbarkeit, kriegt man eine 512er SSD für 304, 305, 310 Euro. Und wenn man dennoch die alte Platte weiterverwenden kann, die serienmäßig mitgeliefert wird, die 500er, hat man nach meiner Meinung ein besseres Geschäft gemacht, als wenn man dieses Fusion Drive kauft.
Gut.
Ja, und die Umbaukosten sind eigentlich relativ gleich. Also ich habe einen Premium-Reseller in meiner Nähe, der nimmt also für den reinen Umbau ohne Hardware, inklusive diesen Einbaurahmen, das original Apple-Zubehör ist, mit Umbau 75 Euro. Also der Rahmen, der Einbaurahmen und der Umbau 75 Euro. Und das ist, und man verliert halt nicht die Garantie.
Mhm. Genau, das ist halt das Wichtige, dass du nicht da selber mit dem Spachtel ran musst und das Ganze auseinanderheben musst.
Richtig, genau. Also Spachtel ja bei dem neuen nicht mehr. Ist ja die Keksdose, du schraubst dir unten den Deckel an.
Stimmt. Ja.
Das war ja bei den ganz alten Plastik-Mac Minis, sage ich mal.
Ja, und beim 2010er Modell auch noch. Gut, das ist ja das Plastikmodell, stimmt. Oben ist ja noch
richtig,
Plastik.
Richtig,
das genau. Ist ja meiner oder meine beiden. Nee, aber da werde ich das nächsten ein, zwei Folgen mal darüber berichten, wie das gelaufen ist. Ich lasse mir eben da auch SSD reinbauen. Hier von DataQuest in der Schweiz. Ist ein großer etablierter Händler.
Und da. Wie gesagt, das ist die. Also ich würde auch vorschlagen, jeder, der sich einen Mac Mini kauft, soll es noch 2012 tun. Ich glaube, das nächste Hardware-Update, was Apple da rausbringen wird, da wird sich das Gehäuse drastisch verändern. Und da werden die wahrscheinlich die gleiche Philosophie anwenden, wie sie in ihren MacBook Retina und
Chef, ich habe kein Kleber
iMacs,
mehr.
Alles verklebte Scheiße auf gut Deutsch, wo man nichts mehr selbst aufrüsten und reparieren kann. Das ist ja das, was ich an Apple im Moment auch so ein bisschen bemängle, dass alles nur noch verklebt ist und man es wirklich nur original zu diesem Apple-Händler tragen kann, wenn es nach der Garantie kaputt ist und man muss dann wirklich das teure Geld hinlegen, original Apple-Komponenten zu verwenden.
Das ja in der Tat so, sprich, das kopieren ja mittlerweile auch andere Hersteller schon. Es gibt ja andere, die schon beginnen mit zu verkleben und solchen Geschichten. Was wirklich halt auch rein vom Formfaktor her langsam irgendwie, denke ich mal, so gemacht werden muss, oder was denkst du?
Das geht halt zum, das Design unterliegt halt der Hardware sozusagen. Also das Design ist halt super dünn, super flach und das muss dann halt dementsprechend irgendwo, kann dann keine Standard 2,5 Zoll Platte mehr verwendet werden. Dann muss das halt nur noch ein Speicherstick, der auf dem Mainboard verbaut ist, verwendet werden. Ja, ist klar. Letztendlich leidet an dem Design auch das die Reparatur mit herkömmlichen Komponenten drunter.
Aber lange ist es ja nicht mehr so. Wie es das in Deutschland gibt, in der Schweiz wäre es eine Motion. Wie heißt das? Irgend so ein Politiker hat doch gefordert, dass diese Produkte verboten werden.
Die ja, mit dem Akku
und geklebten Akkugeschichten, ja, okay. Ja.
Also mit dem Akku kann ich es ja noch verstehen, dass der halt fest verbaut ist, weil es ja dann auch wirklich ein Platzfaktor ist. Ja. Wenn man den anders verbaut oder effizienter verbauen kann. Aber mit Arbeitsspeicher und einer Festplatte, na, ich weiß nicht. Man ist ja quasi zu gezwungen, sich das System in der größten Arbeitsspeicher-Ausbaustufe zu kaufen.
Um möglichst lang davon zu profitieren. Genau, wenn du nicht richtig jedes halbe Jahr einen neuen Rechner kaufen willst. Nee, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber
Hätte ich gewusst, man, oder wäre es möglich gewesen, den Arbeitsspeicher vom MacBook Retina aufzurüsten, hätte ich den in der kleinsten Konfiguration gekauft.
Und hätte es dann mit günstiger Hardware, genau.
Oder bei Bedarf nachgerüstet.
Ja, ja.
Aber so habe ich gesagt, 16 Gigabyte und gut ist.
Aber es ist schon geniale Power, die 16 Giga, oder? Merkt man das richtig, oder?
Also ich sage mal, die Anwendung, die ich damit fahre, da würde ich wahrscheinlich nicht den Unterschied zwischen 16 und 8 merken. Aber man weiß ja nicht, was die sich noch beim nächsten Betriebssystem-Update einfallen lassen. Und ich will das Gerät ja auch nicht nur ein Jahr nutzen. Ich will es ja schon 3 Jahre, 4 Jahre hatte ich schon vor, damit zu arbeiten. Ja,
und oder wenn dann im nächsten Jahr ein großer Neukauf kommt, dann noch gut verkaufen können.
Richtig,
genau. Womit du ja in der höchsten Ausrüstung mehr Chancen hast.
Ja, und gerade als Arbeitsspeicher, ich... Bei Platten kann man notfalls sagen, man nimmt eine externe Thunderbolt-Platte, die ist ja auch sehr performant über Thunderbolt. Da kann man noch was machen, aber Arbeitsspeicher ist ein Ende. Mhm.
Gut, wir haben jetzt relativ viel gelobt und Ding, gibt es auch irgendwas, was du, wenn du so zurückschaust, 2012, so der Fail des Jahres oder die Fails, mehrere? Irgendwas, was, egal wo, welche Firma oder generell?
Ja, mehr oder weniger Windows 8.
Ja, wegen?
Soll ich das jetzt mal in einem Satz zusammenfügen? Das Betriebssystem erschließt sich nicht für mich.
Da bin ich gespannt, was...
Ja, es erschließt sich einfach nicht. Ich bin zu blöd dafür. Ich weiß es nicht. Es ist für mich einfach von der Bedienung, von der Konzeption, das ist ein total schizophrenes Betriebssystem. Also es weiß ich nicht. Es gibt, ich habe jetzt dieses Surface-Tablet. Ich arbeite da jetzt relativ lange mit. Ich habe mich versucht, daran zu gewöhnen, aber es gibt einfach Dinge, die ich nicht begreife oder die zu kompliziert sind. Und das ist typisch Microsoft. Das ganze Ding ist für mich intransparent. Mhm. Und die sagen halt, ein Betriebssystem, Desktop und Tablet und in einem, das ist doch auch alles wieder Humbug, weil es im Endeffekt doch auch wiederum alles verschiedene Systeme sind. Windows RT, Windows 8, Windows Professional.
Die ganzen.
Es ist doch alles wieder verschiedene Oberflächen und die Anwendungen laufen nicht, sagen wir mal, in beiden Richtungen, diagonal oder parallel auf allen Ebenen. Das funktioniert ja alles wieder nicht. Das wird ein Nutzer, der keine Ahnung hat und sich da nicht tief mit beschäftigt, der weiß gar nicht, was so richtig los ist.
Es gibt ja so eine Aussage, man soll ein neues Windows erst dann installieren, wenn das erste Service Pack kommt. Geht das ein bisschen in diese Richtung oder ist es generell, wie du sagst, es ist nicht ein Guss, eben RT und die 8-Geschichte?
Ja, ich weiß nicht, wo da überhaupt so richtig die Reise hin soll. Es wird dann immer gesagt, es soll alles eins werden und Tablet und Desktop, das sind eine Bedienoberfläche. Ich sehe im Moment persönlich nicht den Sinn da drin, auf beiden Systemen ein und dieselbe Oberfläche zu fahren. Mhm. Weil ein Desktop ist ein Desktop und ein Tablet ist ein Tablet. Und ich fahre derzeit noch andere Anwendungen auf diesen Geräten und ich arbeite noch in einer anderen Form mit diesen Geräten.
Ja, vielleicht ohne da zu viel Pulver verschießen und zu viel vom Ausblick auf die kommende Folgen zu vergeben, da haben wir bald einen interessanten Interviewpartner, den wir diese Fragen sicherlich stellen dürfen.
Richtig. Nur eine Anmerkung noch, die ich dazu machen, auch wieder vielleicht als verblendeter Apple-Fanboy, aber es ist bei, man kann ja über Apple sagen, was man will, aber es ist transparent. Es gibt das macOS und es gibt das iOS und es gibt als Schnittstelle die iCloud und die Apps synchronisieren sich über die iCloud und haben ihre Schnittmengen und ihre Schnittpunkte. Ich kann es synchron halten. Ich kann alle meine wichtigen Dinge, die ich brauche, um an beiden Systemen den gleichen Wissensstand und den gleichen Datenbestand zu haben, synchronisieren und habe im Endeffekt das, was ich brauche, meine Synchronität mit meinen Daten. Und das Bedienkonzept ist im Moment noch Stand 2012 eben an einem Desktop anders als an einem Tablet-PC. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man auf beiden Rechnern nicht die gleiche Art und Weise haben kann und auch nicht gleich arbeiten kann. Ich habe ganz andere Anwendungen an einem Desktop als an einem Tablet.
Gibt um da jetzt wieder mal ein bisschen Halbwissen zu verstreuen, gibt es nicht einen Manager von Microsoft, der gesagt hat, dass in Zukunft nur noch Tablets gehen wird, also dass in diese Richtung es gehen wird, dass sie deshalb wahrscheinlich diesen Weg beschreiten?
Das mag sein, dass es in dem Consumer-Bereich so ist.
Genau.
Aber wenn ich mir meine Arbeitsweise auf dem Desktop angucke, so wie ich mit einem Desktop-PC arbeite, wie viele Programme ich hier gleichzeitig offen habe und wie viele Programme miteinander in Interaktion stehen. Ich brauche jetzt nur mal hier in meinem, ich habe hier 15, 17 Programme auf, mit denen ich wild irgendwelche Dinge hin und her schiebe und wie schnell ich und effizient ich an einem Desktop arbeiten kann, wie ich auf einem Tablet nie arbeiten kann. Also ich persönlich nicht. Ich bin viel, viel schneller, ich würde sagen, ums Zehnfache schneller, gewisse Aufgaben an einem Mac zu erledigen, als auf einem iPad. Ja. Und deswegen ist es im Moment gar nicht realistisch zu sagen, ein Tablet wird alles ersetzen. Mhm. Ein Tablet ist ein Konsumgerät, aber kein Gerät zum Kreieren und zum Arbeiten. Und das geht einfach im Moment noch nicht.
Da hat unser Kollege Dr. Crazy in einer seiner letzten Folge ein Rant rausgerassen. Eben früher hat man DOS, ein Fenster, dann kamen endlich die Multi-Funktionsmöglichkeiten, sprich mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, und jetzt geht's wieder auf die Ein-Fenster-Geschichte los. Tut wahrscheinlich einigen Menschen auch gut, sich fokussiert auf ein Thema zu beschäftigen und nicht zu arg abzulenken. Aber wie du sagst, man ist auf dem Desktop schon viel flexibler und du bist schneller von einer App in die andere oder von einem Programm ins andere gewechselt.
Ja, das ist, wenn du wirklich zügig bist und viel mit Shortcuts auf der Tastatur arbeitest, und eigentlich mehr so der Tastenkombinationsmensch bist, dann bist du an einem Mac oder auch an einem Windows-PC viel, viel schneller als auf so einem Tablet.
Ja.
Wenn ich nur da liege und mir ein paar Webseiten angucke, auf dem Sofa liege, ist ein Tablet super. Da stört mich mein MacBook und meine Tastatur, die ich auf dem Bauch liegen habe.
Genau.
Aber es gibt für jeden Anwendungsfall das richtige System. Und im Moment ist es nicht so, dass ein Tablet meine Arbeiten
erledigen könnte.
Mhm. Sicherlich für vielleicht sogar 50% der Endnutzer, die E-Mails machen, die Websurfen, die vielleicht mal gelegentlich ein bisschen ein Bild bearbeiten, die mal was drucken möchten, Airplay, Stichwort Airplay geht ja alles, ist so ein Tablet vielleicht ausreichend, aber nicht für einen ernstzunehmenden Nutzer.
Mhm. Gut, dazu gleich nachher noch mehr. Gibt's sonst noch irgendwas, was dir dieses Jahr extrem negativ in dem Sinne aufgefallen ist?
Nee, Windows 8 war so das Größte, was sich für mich nicht erschlossen hat.
Ja.
Aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt so der aber es kann, ich glaube, das kann nicht passieren, weil wenn ich mir diese geschmacklose Farbgestaltung angucke von diesen Kacheln. Und Kacheln hören ins Badezimmer, in die Küche oder auf den Fußboden, aber nicht in ein Betriebssystem.
Gut, ich gehe jetzt gleich über auf den Ausblick. Ich habe es ja vor ein paar Wochen, da warst du auch dabei, mal angekündigt, einen Selbstversuch wagen. Zuerst waren es 2-3 Wochen, es wird sich jetzt ein Langzeittest auswirken, aber ich werde sicherlich 2 Wochen am Stück nur von Windows 8 leben. Heißt, genaue Details werden wir dann noch bekannt geben, wie das ablaufen wird. Aber ich habe ein Smartphone mit Windows OS, ich habe ein Tablet und ich habe ein Ultrabook, welches ich da nutzen kann. Und da bin ich sehr gespannt auf das, wie der Poughkeepsie ohne Mac leben kann.
Also dann bist du in einer Parallelwelt gefangen. Da gibt's das M-Book, das M-Phone und das M-Tablet.
Ich finde ja, um da jetzt wieder ein bisschen Windows zu loben, nach deinem Windows 8 Dings, sie haben da einiges gut gemacht auf Windows 8 hin, mit den ganzen Cloud-Diensten, die sie jetzt aufgebaut haben und zum Start von Windows 8 lanciert haben, denke ich mal, dass du da wirklich, wie du sagst, im Paralleluniversum lebst. Ich habe das Smart Glass, um das Ganze vom Tablet und vom Smartphone auf die Xbox zu streamen etc. Und da denke ich mal, dass ich mich relativ von dem her schnell mal irgendwie zu Hause fühlen könnte. Einfach halt anders. Sprich auf die Microsoft'sche Art.
Na gut, ja, tu das, was du nicht lassen kannst.
Ja.
Und für die 2 Wochen, dann hänge ich den Kontaktsperre aus. Dann reden wir dann wieder, wenn du vernünftig geworden bist.
Och. In Ordnung.
Nein, aber ich werde das vielleicht auch mal ausprobieren. Ich habe das ja auch, wir haben das irgendwann schon mal besprochen, auch glaube ich im Podcast ganz kurz angeschnitten.
Ja, vor 2-3 Wochen habe ich ja gesagt, dass ich das machen möchte und ich habe jetzt Kontakt mit Microsoft Schweiz und da ist das auf Anklang gekommen, wie sagt man?
Auf offene Türen bist du gerannt.
Genau, ja. Und eben aber Details und alles dazu auf dem Pokipsi-Blog und hier im Geek Talk dann ganz ausführlich noch.
Der Microsoft hat ja auch eine sehr aggressive Werbestrategie gefahren oder fährt die ja im Moment immer noch. Man sieht ja wirklich Fernsehwerbung überall. Ja, es ist nicht mehr feierlich, was die an Werbung machen.
Wie war es mit der Xbox? War doch genauso. Nur, also vor allem in Amerika, wir haben das hier nicht mitbekommen so stark, aber die ist ja vor allem durch diese riesen Werbemarketingmaßnahmen zum Schluss so erfolgreich geworden.
Das mag sein, ich bin halt nicht der Player, muss ich sagen. Aber wie gesagt, es fällt jetzt wirklich verstärkt auf, was die für Werbung rauspushen. Mhm. Wo Apple ja noch in Anführungsstrichen sehr, sehr harmlos ist. Also im Moment ist wirklich dieses Windows 8 werbetechnisch in aller Munde, ne?
In der Tat, also die unternehmen wirklich sehr viel. Auf jeden Fall können wir sagen, das Jahr 2013, das wird spannend. Ich denke, ich würde es nicht schlecht finden, wenn Windows 8 da ein bisschen, vor allem im mobilen Sektor, Tablet und Smartphone, ein bisschen Rückenwind bekäme, weil es hatten wir schon mehrfach, 3 Systeme auf dem Markt sind viel besser. Ein 4. wäre auch noch cool, BlackBerry 10. Ja, SIM-Karten, erinnert mich das gerade, die habe ich immer noch nicht. Tja.
Aber wie gesagt, ja gut, Konkurrenz belebt das Geschäft und
eben, das wäre nicht schlecht.
Eine dritte solide Plattform zu haben, die auch vernünftige Marktanteile hat, das wäre schon sehr sinnvoll.
So 20-25% für Windows Phone, denen möchte ich das gönnen. Eben auch, damit Apple was mehr tun muss und nicht immer nur Google-Paroli, sprich Android-Paroli bieten muss. Das würde dem ganzen Markt und vor allem den Endkunden sicherlich auch gut tun.
Ja, also bei Apple, da gab es ja auch schon so ein paar Aussagen von Steve Wozniak. Apple hat im Moment keine riesen Innovationen. Also so richtige Kracher, die einen jetzt wirklich von den Socken hauen.
Warte nur, bis das Apple TV kommt.
Ja, also es ist ein durchweg solide Produkte, aber es sind keine, wo man jetzt sagt, boah, toll, Wahnsinn.
Ah, das iPhone, das war halt ein Riesenschlag. Dann kam kurz drüber weg, 2 Jahre später. 2, glaube ich, oder?
Du meinst jetzt das allererste iPhone?
Das allererste iPhone. Ja. Und dann kam das iPad. Also da haben sie wirklich nach und nach. Und das jetzt vermisst man es ein bisschen.
Ja, und dann gab es halt auch immer so ein paar, wie gesagt, mit diesen Kratzern an dem 5er. So ein paar Produktionsschwierigkeiten und jetzt haben sie ja wieder das iTunes 11 verschoben.
Ja. Facebook soll sich mehr in iTunes integrieren, vielleicht kommt da Facebook-Tunes.
Ja, also im Moment, ich meine, Apple ist immer noch sehr solide etc., aber es ist so richtig.
Ne? Gut. Ich muss aber auch sagen, dass sie sich da kurz nach dem iPhone schon auf den iPad-Markt, ich meine, viele haben gesagt, das könnte sehr gefährlich werden für Apple, schon wieder einen neuen Markt zu erschließen. Vielleicht tut es gut, da sich wirklich stark zu etablieren und jetzt erst im nächsten Jahr mit, sagen wir jetzt, dem nächsten großen Ding zu kommen. Weil wenn du nachher auf zu vielen Hochzeiten tanzt, hast du dann wieder andere Probleme. Ist vielleicht schon nicht das Dümmste.
Ja, also ich denke, Apple wird mehr oder weniger jetzt verstärkt in den Content-Bereich reingehen, also ja. Inhalte anbieten und das wollen die machen, das wollen die werden und werden sich vom Pro-User mehr oder weniger verabschieden wollen. Also Mac Pro, Stichwort Mac Pro, das Ding wird mehr oder weniger eingestellt.
Ja, da nächstes Jahr doch nichts, Sneef. Mal schauen.
Na gut.
Mal schauen, aber sonst, was denkst du so von 2013, um noch ganz kurz das anzuschneiden, auf was freust du dich da? Oder was hoffst du, dass da kommt?
Naja, was heißt, was ich hoffe? Ich hoffe, es wird weiterhin die SSD-Geschichten werden weiterhin ausgebaut. Wir werden größere SSDs bekommen, hoffe ich, schnellere SSDs, dass dieses ganze, die ganze Speichertechnologie weiterhin überarbeitet wird. Mhm. Das ist so meine Hoffnung, die ich habe, und auch die Preise dort fallen werden. Dass es endlich ein Retina Thunderbolt-Display geben wird, vielleicht Ende 2013. Oder auch ein iMac mit Retina, dass da vielleicht das nächste Update auch dementsprechend schneller kommen wird als gedacht. Das hoffe ich mal, dass Apple ihre ganzen Geräte irgendwie retinisiert auf lange Sicht. Vielleicht das MacBook Air.
Gut, ja.
Also das hoffe ich mal. Ne? So ein MacBook Air mit Retina-Displays und 13 Zoll, das wäre schon schön.
Das wäre natürlich ein ganz geniales Ding. Gut.
Obwohl logischerweise wäre vielleicht das 10 Zoll oder das 11 Zoll leichter zu realisieren. Ne? So im Kleinformat. Ne? Mhm. Weil gut, es gibt das 13er, das 15er, aber ich hätte ja, wo dieses Retina in der Diskussion war, wo dieses 15er, also wo das 15er noch nicht auf dem Markt war, hätte ich ja gedacht, die fangen mit dem kleinsten Gerät an, mit dem 11 Zoll. Weil iPad Retina und dann zum 11 Zoll ist kein großer Weg mehr. Das wäre so vom Logischen her der erste Weg gewesen. Aber nein, sie machen gleich erstmal das 15er damals. Ne?
Halt doch wieder ein bisschen in Richtung Pro-User, um die nicht ganz zu verlieren, denke ich doch mal.
Ja, Pro-User schon, aber ja. Alles verklebt.
Ja, da kommt das wieder. Also wir wünschen uns für 2013er mehr Speed und vor allem Größe und weniger Kleber. Kann man das so sagen?
Richtig, genau. Ja.
So als Podcaster-Blogger hat man die große Vorteile, dass man gewisse Dinge schon vorhinein weiß. Und ja, ich freue mich auf 2013. Da gibt es ein paar interessante Geschichten.
Ja, wir freuen uns alle auf die Zukunft.
Wie immer.
Okay, das waren jetzt eigentlich schon schöne abschließende Worte.
Denke ich doch auch. Ja, zu euphorisch. Gut.
Naja.
Jo, dann wollen wir unsere Hörer doch wieder in den normalen Alltag schicken, bei bald Schnee. Glaube ich, Ende Woche hat es zumindest hier in der Schweiz Schnee gemolken. Und ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Vielleicht, wenn alles klappt, zu 95% mit einem der neuen GeekTalk-Mitgliedern. Und dann bleibt uns noch, egal wenn ihr unseren Podcast hört, morgen abends oder mittags, einen schönen Morgen, Abend oder Mittag zu wünschen. Tschüss.
Ja, dem schließe ich mich ein auf Wiederhören.
Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.